kann man einen Ordnungsruf bekommen, wenn man die Regierung in Deutschland als inkompetent bezeichnet.
Dafür, dass Sie der Kollegin Inkompetenz und noch mehr vorgeworfen haben, erteile ich Ihnen hiermit einen Ordnungsruf.
Ich habe diesen Beitrag von Bernd Baumann, vom parlamentarischen Geschäftsführer der AfD, auf Twitter gesehen, beziehungsweise auf X. Paukenschlag im Ältestenrat. Künftig sollen AfD-Reden, die in der Gesamtschau nicht gefallen, bestraft werden. Bis zu 4.000 Euro. Man hat das Ordnungsgeld angehoben und hat sich ja seit dieser Legislaturperiode vorgenommen, wesentlich rigoroser vorzugehen bei Störrufen, bei was auch immer, Fehlverhalten im Deutschen Bundestag, im Plenum, also im Plenarsaal, wenn Reden gehalten werden, wenn dazwischen gerufen wird, wenn gepöbelt wird und so weiter. Möchte man rigoroser dagegen vorgehen. Bodo Ramelow geht ja sogar so weit, dass er die Inhalte der Reden auf den Wahrheitsgehalt prüfen möchte. Wie auch immer, mit was für einer Konsequenz, spielt keine Rolle. Ich wollte wissen, was hat es damit auf sich? Was steckt dahinter?
Ich komme gerade aus dem Ältestenrat. Unfassbar. Wir haben ja einen Ordnungsruf gekriegt, einer unserer Abgeordneten, weil er einem von der Regierungspartei Inkompetenz vorgeworfen hat. Dafür gab es einen Ordnungsruf im Plenum. Und da habe ich jetzt die Präsidentin des Bundestages gefragt und die Vizepräsidentin im Ältestenrat, was soll das denn, wenn die Opposition der Regierung nicht mehr Inkompetenz vorwerfen darf? Und was haben die geantwortet? Das Präsidium? Die Gesamtschau der Rede habe Ihnen nicht gefallen. Und dafür gibt's jetzt künftig einen Ordnungsruf. Die Gesamtschau der Rede gefällt einem Vizepräsident nicht. Und dann gibt's einen Ordnungsruf. Und bei 3 Ordnungsrufen 2.000 Euro Strafe. Und noch ein weiterer Ordnungsruf kann da schon 4.000 Euro Strafe vergeben werden. So sieht's aus hier im Parlament. Also, wenn die Opposition der Regierung Inkompetenz vorwirft, nur dieses Wort, gibt das sofort einen Ordnungsruf, weil die Gesamtschau der Rede nicht gefällt.
Dann dachte ich, okay, das kann ja unmöglich sein. Also habe ich mich auf die Suche begeben nach der Rede dazu, worum es ging. Und dann bin ich auf diesen Beitrag von Martin Hess gestoßen.
Sie und Ihre Truppe ist es doch, die ständig die Antifa verteidigt. Sie unterstützen doch die Antifa, die linksextreme Schlägertruppe. Sie ermutigen doch aus diese Linksextremisten zu solchen Anschlägen. Und dass Sie dann die Schubse haben und sich hier hinstellen und mich fragen, was Empathie im Ergebnis bedeutet, das ist an Lächerlichkeit und Inkompetenz nicht mehr zu überbieten.
Herr Kollege, dafür, dass Sie der Kollegin Inkompetenz und noch mehr vorgeworfen haben, erteile ich Ihnen hiermit einen Ordnungsruf. Weil es war ein persönlicher Angriff direkt auf die Kollegin.
Ich habe mir gedacht, okay, ich suche einmal die ganze Rede von ihm dazu raus, weil man will ja jetzt der Bundestagsvizepräsidentin von der CSU, Andrea Lindholz, nicht unterstellen, dass sie hier irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen hätte. Also macht es ja nur Sinn, sich die Rede in der Gesamtschau anzuschauen, weil, wie Bernd Baumann ja eingangs erwähnt hat, also eingangs in meinem Video hier, wurde die Gesamtschau der Rede beurteilt. Und in der Gesamtschau der Rede oder der Ausführung von Martin Hess soll er ja die Kollegin von der SPD persönlich angegangen sein, ja, als lächerlich und inkompetent bezeichnet haben. Aber wir schauen einmal die Gesamtschau, also wir schauen uns einmal die ganze Rede an, um das besser beurteilen zu können. Anders geht's ja nicht.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der linksterroristische Anschlag auf die Stromversorgung unserer Hauptstadt am 3. Januar hat Berlin nicht nur in Dunkelheit gestürzt und zehntausende Bürger unseres Landes zum wiederholten Mal in Lebens- und Gesundheitsgefahr gebracht, sondern vor allem auch das systemische Versagen des Staates auf erschreckende Weise offengelegt. Die CDU und die SPD sind dabei doppelt gescheitert. Sie schützen die Bürger weder vor Angriffen durch Linksterroristen, noch sind sie in der Lage, nach Eintritt einer Krise deren Folge effektiv und angemessen zu bewältigen. In einer Zeit, in der Führung, Empathie und klare Entscheidungen gefragt waren, haben die verantwortlichen Politiker in einem unvorstellbaren Ausmaß versagt. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eines Rechtsstaates unwürdig und bedarf der schnellstmöglichen Korrektur. Linksextremismus ist zum Linksterrorismus geworden. Unsere Sicherheitsbehörden haben immer wieder klar dargelegt, dass die linksextremistische Szene immer radikaler wird, bei ihren Anschlägen immer aggressiver vorgeht und dabei auch den Tod von Menschen in Kauf nimmt oder sogar dies beabsichtigt. Die Zahl linksextremistischer Gewalttaten ist im letzten Jahr um 44,6% gestiegen, während beim Rechtsextremismus lediglich ein Anstieg von 4,7% zu verzeichnen war. Dies beweist die besondere Dynamik und die herausragende Gefährlichkeit des Linksextremismus. Und obwohl es im September letzten Jahres einen ähnlichen linksterroristischen Anschlag in Berlin ebenfalls mit Zehntausenden betroffenen Bürgern gegeben hat, ist der Staat weiterhin auf dem linken Auge blind. Es wurde bisher noch kein einziger Täter der seit 2011 agierenden linksterroristischen Vulkangruppe angeklagt oder verurteilt. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein sicherheitspolitischer Skandal. Und eine AfD in Regierungsverantwortung wird diesen inakzeptablen Zustand beenden.
Interessanter Funfact dazu. Ich habe mal nachgefragt, bezogen auf eines der Bekennerschreiben. Darin war nämlich wann wurde das letzte veröffentlicht, soweit ich weiß, am 10. Januar, also vergangenes Wochenende Samstag, war die Rede davon. Also hat eine weitere Vulkangruppe auf Indymedia ein solches Bekennerschreiben veröffentlicht und so, ja, quasi sowas wie Täterwissen geteilt über den Anschlag aus dem Jahr 2011, wie sie genau vorgegangen sein wollen damals. Und die Behörden könnten das bestätigen gegenüber der Presse. Also habe ich gedacht, alles klar, frage ich nach. Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Presseanfrage. Und die Antwort lautete dann darauf, naja, also im Jahr 2011 konnten keine Täter ermittelt werden. Also wurde alles eingestellt. Und aufgrund von Löschfristen wurden auch die Unterlagen von damals vernichtet. Das heißt, es lässt sich jetzt im Nachhinein, zumindest für 2011, für diesen einen Anschlag in Berlin, nicht mehr feststellen, ob die Vulkangruppe, die jetzt mögliches Täterwissen heute teilt und den Anschlag von Berlin auch für sich beansprucht, ob sie auch diejenigen sind, die die Tat 2011 begangen haben. Und anders als beim Mord verjähren solche Taten nämlich. Ja, und für die Tat von damals werden sie nicht mehr zur Rechenschaft gezogen.
Die AfD hat vor genau dieser Entwicklung immer wieder gewarnt. Wir haben unzählige Anträge zur intensiveren Bekämpfung des Linksextremismus in dieses Haus eingebracht. Und Sie alle hier von den Altfraktionen haben diese Anträge abgelehnt.
Herr Kollege, es gibt eine Zwischenfrage aus.
So, ich glaube, wir können uns einig sein bis hierhin. Hat er den Handelnden von Berlin vorgeworfen, sie seien empathielos. So, bedeutet aber bis zu diesem Zeitpunkt war da, also soweit ich das jetzt erkennen konnte, kein persönlicher Angriff gegen irgendwen. Jetzt kommt die Zwischenfrage. Spannender Punkt.
Aus der SPD-Fraktion. Ja, sehr gerne. Sie zulassen, Frau Kollegin.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Danke, Herr Hess, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben zu Beginn Ihrer Rede von Empathie gesprochen. Das ist nötig in einer Krise, dass Politik Empathie zeigt. Da haben Sie völlig recht, da möchte ich Ihnen zustimmen. Inwiefern hat es mit Empathie zu tun, wenn die AfD Falschinformationen streut, indem sie zum Beispiel sagt, dass Notstromgeneratoren, die wir hier bräuchten, angeblich jetzt in der Ukraine sind, obwohl aus dem Bestand des THW, so wie wir heute auch erfahren haben, keine Notstromaggregate entnommen wurden? Was hat es mit Empathie zu tun, wenn Sie frierende alte Menschen in Berlin gegenüberstellen mit einem Bild, wo Sie eine Geflüchtetenunterkunft zeigen? Was hat das mit Empathie zu tun?
Kann ich ganz kurz erklären. Als erstes wurde auf jeden Fall eine Flüchtlingsunterkunft geräumt. Flüchtlinge werden regelmäßig in Hotels und so weiter untergebracht. Da wollte man am Anfang nicht mal mehr die Kosten übernehmen, sondern hat auf die Hotels abgewälzt, dass es da eine Solidaraktion gibt. Ab 70 Euro pro Zimmer. Da wird nochmal ein ganz ausführlicher Beitrag von mir zu der ganzen Berlin-Geschichte kommen. Ist irre. Also,
wenn Sie Menschen, die auf verschiedenen Ebenen Notlagen erleiden, gegeneinander ausspielen. Das würde ich gern verstehen.
Also, Frau Kollegin, ich bin Ihnen ja dankbar für diese Zwischenfrage, aber dieses Manöver, das ist doch wirklich lächerlich, was Sie hier machen. Entschuldigen Sie bitte, das Entscheidende bei der Krisenbewältigung ist Entschlossenheit, ist Präsenz vor Ort und die Durchführung von entsprechend erforderlichen Maßnahmen. Und jetzt fangen Sie hier an, Empathie zum wichtigsten Problemlösungsinstrument zu erklären. Das ist doch hanebüchener Unsinn. Wer sowas macht, der hat doch von Krisenmanagement überhaupt gar keine Ahnung.
Frau Kollegin, es wäre doch viel besser gewesen, wer hat denn diesen Anschlag verübt? Sie und Ihre Truppe ist es doch, die ständig die Antifa verteidigt. Sie unterstützen doch die Antifa, die linksextreme Schlägertruppe. Sie ermutigen doch aus diese Linksextremisten zu solchen Anschlägen. Und dass Sie dann die Schubse haben und sich hier hinstellen und mich fragen, was Empathie im Ergebnis bedeutet, das ist an Lächerlichkeit und Inkompetenz nicht mehr zu überbieten.
Herr Kollege, dafür, dass Sie der Kollegin Inkompetenz und noch mehr unter, vorgeworfen haben, erteile ich Ihnen hiermit einen Ordnungsruf, weil es war ein persönlicher Angriff direkt auf die Kollegin.
So, das war's. Die Gesamtschau der Rede, wir haben jetzt hier knappe 4,5 Minuten mit der Unterbrechung deutlich kürzer, die Rede, die er da bis dahin gehalten hat. Das reicht aus. Dass er gesagt hat, dass ihre Äußerung oder Ausführung zur Empathie seien an Lächerlichkeit und Inkompetenz kaum zu überbieten. Also dieses Floskel, irgendwas ist kaum zu überbieten. Das ist sehr abgedroschen, aber das sind halt so ziemlich alle Formulierungen und Ausführungen in der Politik. Wenn man sich überlegt, dass das jetzt ausreichen soll, um einen Ordnungsruf zu erhalten und letztlich dann die Gesamtschau der Rede zu beurteilen, wenn es ja um die Antwort auf eine Zwischenfrage geht, das, was ja Bernd Baumann ja erläutert hat, was man an dem Ältestenrat anscheinend, was da thematisiert wurde, dann sind wir halt wieder an einem Punkt angekommen, wo ich leider sagen muss, also wenn die AfD, wenn immer behauptet wird, die AfD würde sich selbst als Opfer inszenieren und wir sehen, wie hier mit Ordnungsrufen, teilweise auch mit Ordnungsgeldern, wir erinnern uns an Markus Ganserer hier, der Mann mit kurzem Rock und Kleidchen, der sich Tessa nennt, im Deutschen Bundestag, da gab es den Ordnungsruf und das Ordnungsgeld für Beatrix von Storch. Wenn wir uns das in der Gesamtschau ansehen, wie mit der Partei umgegangen wird, mit dem Sitzungssaal beispielsweise, ne, mit 20, 30 Zentimeter Abständen zwischen den Stuhlreihen und den Tischen, die dort sind, dann ist es nicht die Partei, die sich in diese Opferrolle begibt, sondern dann sind es alle anderen im Deutschen Bundestag, die die Partei dort hineindrängen und sie ja drangsalieren mit den Möglichkeiten und Methoden, die sie haben. Und da muss man nicht mal mehr Sympathisant für diese Partei sein, um zu dem Schluss zu kommen, dass man hier nicht bei allen denselben Maßstab ansetzt und diese Partei einfach nicht gleich behandelt. Und dieser lächerliche Ordnungsruf, dafür, dass er sie ihre Aussagen inkompetent und lächerlich nennt, beim besten Willen, und sich dann noch drauf zu stützen, naja, es geht ja um die Gesamtschau der Rede. Naja, er hat denen halt vorgeworfen, sie seien inkompetent in Berlin und zum Teil empathielos. Ja, also kann man auch so unterschreiben, wenn man sich die einzelnen Maßnahmen, die ergriffen wurden, anschaut, wenn man sich ansieht, wie insgesamt gehandelt wurde, dann kommt man zu dem Schluss, dass das von Inkompetenz geprägt war und ihre Ausführungen gegenüber der AfD absolut lächerlich sind. Also, und empathisch ist es nicht, Rentner weit nach den Flüchtlingen zu evakuieren oder denen irgendwie eine Unterkunft oder irgendwie eine warme Unterbringung anzubieten. Aber das ist der aktuelle Umgang mit der AfD im Deutschen Bundestag. Und das erkennen die Menschen, das sehen die Menschen mittlerweile und können es genauso wenig wie ich nachvollziehen und fragen sich dann halt, ja, wenn man mit der Partei halt so umgeht, so ungleich, bekommt man hier ganz klar vor Augen geführt, was unsere Demokratie, unsere Demokraten, die demokratischen Parteien dort machen, wie sie halt eben mit dem politischen Gegner verfahren. Ja, man verweigert ja auch der Partei einen Sitz im parlamentarischen Kontrollgremium, um den Verfassungsschutz oder allgemein die Geheimdienste in Deutschland mit zu kontrollieren, was Aufgabe des Parlaments ist. Sie erhalten keinen Platz im Bundestagspräsidium, ja, also als stellvertretend bzw. als Bundestagsvizepräsident, so wie ja Bodo Ramelow jetzt die Aussagen der AfD oder des einen AfD-Abgeordneten zu Daniel Günther auf den Wahrheitsgehalt überprüfen will. Also es ist, die Liste ist so lang mit einem Umgang mit dieser Partei, der ja einem Parlament absolut nicht würdig ist, dass man eigentlich nur staunen kann, dass dort alles immer noch so weitestgehend friedlich abläuft. Ja, teilt mir sehr gerne eure Meinung dazu unten in den Kommentaren mit. Für mehr spannende tägliche Newsbeiträge sehr gerne hier diesem Kanal folgen, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage Tschüss, bis dahin macht's gut.